Ethan Miller hatte den Geruch von feuchtem Waldboden immer gemocht. Es war dieser erdige, schwere Duft, der ihn an seine Kindheit erinnerte. An Lagerfeuer, an Moos, an Freiheit. Neben ihm saß Brooke Carter, die mit jeder weiteren Minute des Schotterwegs in sich zusammensank. Ihr sonst perfekter Stadtteint wirkte blasser als sonst und ihre Finger klammerten sich fest an den Haltegriff des Jeeps. »Wie weit noch?«, fragte sie mit einem Anflug von Panik. »Etwa 10 Minuten«, antwortete Ethan ruhig. »Du wirst es mögen, versprochen.« Brooke schnaubte. »Der Name klingt schon nach einem schlechten Omen. Dog Slaughter Falls.« »Wer nennt einen Ort so?« Ethan grinste. »Der Name ist älter, als du denkst. Er stammt aus der Zeit der Pioniere. Angeblich hat dort jemand seine Jagdhunde verloren. Nicht gerade poetisch, ich weiß.« Der Jeep holperte über Wurzeln und Schlaglöcher, bis der Weg schließlich in einen schmalen Pfad überging. Keine Parkplätze, keine Hinweisschilder, nur das Zwitschern unsichtbarer Vögel. Ethan stellte den Motor ab und plötzlich herrschte eine seltsame Stille, als hätte der Wald selbst den Atem angehalten. »Na wunderbar«, murmelte Brooke und öffnete die Tür. »Kein Empfang, kein Asphalt, kein Kaffee.« Ethan schulterte seinen Rucksack. »Dafür kein Verkehr, keine Menschen, kein Stress.« Sie schauten auf das Schild des Shelterwee Trace Trails, das schief zwischen zwei Ahornbäumen hing. Ethan erklärte, »Shelterwee war der Name, den die Shawnee-Indianer Daniel Boone gaben. Es bedeutet große Schildkröte.« Brooke verzog das Gesicht. »Schildkröten, Hunde, Mordfälle. Klingt richtig einladend.« Ethan lachte leise und überprüfte die Ausrüstung. Er trug Zelt, Werkzeuge und Proviant. Sieh nur das Nötigste. Schlafsack, Kleidung und ein Päckchen Feuchttücher, als wären sie auf einem Wochenendtrip ins Spa. Der Rucksack schien sie mehr zu belasten als die Hitze des Tages. Die Sonne brannte mit fast 30 Grad vom Himmel und der Wald roch nach Harz und Erde. Der Weg war schmal, kaum breiter als 1 Meter, gesäumt von Farnen und Wurzeln, die wie vergrabene Schlangen unter dem Boden lauerten. Nach etwa 5 Kilometern, also gut 1 Stunde Fußmarsch, tauchte ein schmaler, fast unsichtbarer Pfad auf, der links vom Hauptweg abzweigte. Das Gras war dort höher, der Boden weicher. »Siehst du das?«, fragte Ethan und zeigte auf den Abzweig. Brooke runzelte die Stirn. »Ein Wildwechsel vielleicht?« »Vielleicht, aber er sieht benutzt aus.« Ethan spürte diese unvernünftige Neugier, die ihn oft zu neuen Wegen lockte. Er konnte nicht anders. »Komm, wir sehen uns das an. Vielleicht führt er zu einer schönen Stelle am Fluss.« »Oder zu einem Bärenbau«, murmelte Brooke, doch sie folgte ihm. Der versteckte Pfad führte sie tiefer in den Wald. Die Geräusche der Hauptstrecke verblassten, ersetzt durch das leise Rascheln von Blättern und das ferne Rufen eines Eichelhähers. Nach etwa 1,5 Kilometern erreichten sie eine Lichtung. Sie war rund 30 Meter breit und lag wie eine Insel aus Licht zwischen den dunklen Baumreihen. Zu Ethans Überraschung standen dort bereits mehrere Zelte. Zwischen ihnen hing eine improvisierte Wäscheleine, an der Kleidung und Rucksäcke befestigt waren. Ein kleines Feuer rauchte träge in einer flachen Grube. Brooke blieb stehen. »Ich dachte, du wolltest Ruhe. Sieht aus, als hättest du eine ganze Nachbarschaft gefunden.« Ethan hob die Hand zum Gruß, als ein älterer Mann mit grauem Haar und einem ausgewaschenen Batikhemd aus einem der Zelte trat. »Na, schaut mal einer an. Frische Gesichter. Ich bin Hank. Willkommen im Paradies, wenn man's so nennen will.« Ethan stellte sich vor und erklärte kurz, wie sie den versteckten Weg entdeckt hatten. Hank lachte. »Dann seid ihr genauso verloren hier gelandet wie wir. Keiner von uns hat diesen Platz auf der Karte gefunden. Wir sind alle irgendwie hierher gestolpert.« Hinter Hank tauchte eine junge Frau mit schwarzem Haar auf, die sich die Kopfhörer aus den Ohren zog und neugierig zu Brooke hinübersah. »Ich bin Sam«, sagte sie knapp. Dahinter traten 2 Erwachsene hervor, offenbar ihre Eltern, die sich mit sachlichem Blick umschauten. »Dr. Robert Hayes«, stellte der Mann sich vor, »und meine Frau Cynthia. Wir sind Biologen.« Brooke nickte höflich, während Ethan den letzten Camper entdeckte, einen kräftigen Mann in den 40ern, der mit unbeholfenen Gesten versuchte, mit seinem etwa 12-förmigen Sohn zu sprechen. Der Junge sah gelangweilt aus. »Mark und Matt Thompson«, stellte Hank vor. »Vater-Sohn-Bonding«, oder wie man das nennt. Als Ethan und Brooke ihr Zelt aufbauten, beobachtete er das Camp. Alles wirkte friedlich, fast zu friedlich. Doch in der hintersten Ecke fiel ihm ein altes, zerfetztes Zelt auf. Das Gewebe war verwittert, die Nähte aufgerissen, der Rucksack daneben war von Efeu überwuchert. »Sieht aus, als hätte jemand in Eile aufgegeben«, meinte Ethan leise. Hank folgte seinem Blick und nickte. »Das stand schon hier, als ich gekommen bin. Keiner weiß, wem es gehört.« Ein kühler Wind strich über die Lichtung. Das Feuer flackerte und irgendwo im Dickicht knackte ein Ast. Für einen Moment hatte Ethan das Gefühl, als würde der Wald wieder den Atem anhalten, wie ein Zuschauer, der weiß, dass die Vorstellung erst beginnt. Brooke rieb sich über die Arme. »Ich mag diesen Ort nicht, Ethan. Irgendwas fühlt sich falsch an.« »Es ist nur ungewohnt«, antwortete er und zwang sich zu einem Lächeln. Doch tief in seinem Innern spürte er dieselbe Unruhe. Ein leises Zittern, das nichts mit Kälte zu tun hatte. Der Wald hatte sie nicht einfach hereingelassen. Er hatte sie erwartet. Der Abend senkte sich über die Lichtung und das Feuer in der Mitte warf zitternde Schatten über die Gesichter der Anwesenden. Das Rascheln der Baumwipfel mischte sich mit dem Knistern der Flammen und irgendwo in der Ferne rief ein Käuzchen. Ethan saß auf einem gefällten Baumstamm und beobachtete, wie Brooke ihr Gesicht mit einem Tuch abwischte, während sie leise über die Hitze und die Insekten fluchte. Hank reichte ihr eine Metalltasse. »Kamillentee. Der beruhigt die Nerven und vertreibt Mücken, wenn man's glaubt.« Brooke nahm sie zögernd entgegen. »Danke, aber ich glaube, nichts vertreibt Mücken. Die haben sich alle auf mich geeinigt.« Ethan lächelte. Doch seine Augen wanderten immer wieder zu dem alten, verlassenen Zelt am Rand der Lichtung. Das Gewebe flatterte leicht im Wind, als würde jemand von innen daran ziehen. »Wie lange seid ihr schon hier?« fragte er schließlich in die Runde. 4 Tage«, antwortete Robert, während er einen Topf mit Wasser über das Feuer stellte. »Wir wollten eigentlich nur eine kurze Wanderung machen. Dann sind wir auf diesen Pfad gestoßen. Dachten, wir wären die Einzigen, bis Hank und später die beiden hier auftauchten.« Mark nickte. »Wir haben denselben Weg genommen, nur komisch, dass keiner ihn auf der Karte findet.« »Vielleicht wurde der Trail geschlossen«, warf Brooke ein, »oder ihr habt euch alle verlaufen.« »Möglich«, sagte Hank, »aber was für ein Zufall, dass wir uns alle im selben Stück Wald verirren.« Ethan hörte aufmerksam zu, doch in ihm nagte eine Unruhe. Es war nicht nur der verlassene Zeltplatz, es war die Atmosphäre. Etwas in dieser Lichtung schien die Zeit stillstehen zu lassen. Kein Summen von Stromleitungen, kein Flugzeug, keine fernen Straßen. Nur Wald, uralt, unbeweglich und viel zu still, sobald das Feuer zu leise brannte. Sam, die Tochter der Hayes, saß mit überkreuzten Beinen neben dem Feuer und kritzelte mit einem Stock Muster in den Boden. »Ich habe vorhin was Komisches gesehen«, sagte sie plötzlich. »Was denn?«, fragte Ethan. »Da hinten, beim Bach, da war ein Tier. Erst dachte ich ein Hirsch, aber dann stand es auf 2 Beinen, nur kurz, und dann war es weg.« Cindy blickte streng zu ihr. »Samantha, du weißt, wie Schatten in der Dämmerung wirken. Wahrscheinlich war es ein Reh, das auf einer Wurzel balancierte.« »Ja, klar«, murmelte Sam und sah ins Feuer. Hank lachte leise. »Wenn's ein Reh war, dann war's ein ziemlich großes. Ich habe heute früh Spuren gefunden. Fast doppelt so groß wie die eines Hirsches. Und sie endeten einfach mitten auf dem Weg, als wäre das Tier in Luft aufgelöst.« Ethan runzelte die Stirn. Vielleicht ein Elch? Nicht in Kentucky, antwortete Robert. Zumindest nicht mehr seit Jahrzehnten. Brooke legte das Tuch beiseite. Ihr redet, als wäre das normal. Was, wenn hier ein Raubtier ist? Ein Bär oder ein Puma? Dann sollten wir vorsichtig sein, sagte Ethan. Aber Bärenspuren enden nicht einfach im Nichts. Ein Windstoß ging durch den Wald und ließ die Flammen aufflackern. Für einen Moment flackerte Licht über die Bäume, und Ethan glaubte, ein Symbol an einem der Stämme zu erkennen. Er stand auf und trat näher. In die Rinde war ein Kreis geritzt, aus dem vier Linien nach außen ragten, wie Speichen eines Rades. Die Einkerbung war alt, das Holz darunter grau. »Was ist das?« fragte Brooke hinter ihm. »Keine Ahnung«, murmelte Ethan. »Sieht nicht natürlich aus.« Robert trat hinzu und beugte sich vor. »Könnte eine alte Markierung sein. Vielleicht von Jägern oder Ureinwohnern. Oder von jemandem, der nicht wollte, dass man hierher kommt«, sagte Hank ernst. Niemand antwortete. Nur das Feuer knackte und das Zirpen der Grillen klang plötzlich wie ein gleichmäßiges, unruhiges Ticken. Als die Dunkelheit endgültig über sie fiel, sammelte jeder seine Sachen. Ethan und Brooke zogen sich in ihr Zelt zurück. Sie legte sich auf den Schlafsack und starrte an die Decke aus Stoff. »Ich will morgen zurück«, flüsterte sie. »Hier stimmt etwas nicht.« Ethan drehte sich zu ihr. »Nur eine Nacht, Brooke. Vielleicht finden wir morgen die Wasserfälle und dann fahren wir heim. Versprochen.« »Und was, wenn wir den Weg nicht finden?« Er wollte antworten, doch in diesem Moment ertönte ein Geräusch. Ein tiefes, langgezogenes Heulen, irgendwo zwischen Tierlaut und Wind. Es kam aus der Richtung des alten Zeltes. Brooke hielt den Atem an. »War das ein Wolf?« Ethan lauschte. »Ich weiß es nicht.« Das Heulen verklang, hallte jedoch zwischen den Bäumen nach, als würde der Wald selbst den Laut weitertragen. Dann Stille. Später, als Brooke eingeschlafen war, öffnete Ethan den Reißverschluss des Zelts einen Spalt breit. Draußen brannte das Feuer nur noch schwach. Zwischen den Schatten der Zelte sah er Hank auf einem Stuhl sitzen, das Gesicht dem Wald zugewandt. »Alles ruhig?« flüsterte Ethan. Hank nickte kaum merklich. »Fürs Erste.« Ethan zog den Reißverschluss wieder zu und legte sich hin. Der Wind hatte sich gelegt, doch der Wald war wach. Man spürte es. In der unbewegten Luft, im Druck auf der Brust, in dem Gefühl, beobachtet zu werden. Und als Ethan endlich die Augen schloss, glaubte er, in der Ferne das Knacken von Schritten zu hören. Langsam, schwer, gleichmäßig, als würde etwas Großes den Kreis der Lichtung umwandern. Der Morgen brach mit einem blassen, silbrigen Licht an, das kaum Wärme brachte. Der Tau hing schwer auf den Zelten und die Lichtung roch nach feuchter Erde und kalter Asche. Ethan stand früh auf, während Brooke noch schlief. Der Himmel war wolkenverhangen und das Sonnenlicht kämpfte sich mühsam durch die Baumwipfel. Hank saß bereits am Feuer und blies über eine Tasse dampfenden Kaffees. »Schlecht geschlafen?« fragte er, ohne aufzusehen. »Ein bisschen«, antwortete Ethan. »Der Wald war die halbe Nacht unruhig.« »Ich hab's auch gehört«, meinte Hank. »Dieses Heulen war kein Wolf. Ich bin mein halbes Leben in den Bergen unterwegs, aber das war etwas anderes.« Ethan nickte nachdenklich. »Vielleicht ein verletztes Tier. Oder einfach Wind.« Hank schnaubte leise. »Vielleicht. Aber der Wind trägt keine Schritte.« Kurz darauf erwachte Brooke und kam verschlafen aus dem Zelt. Ihr Gesicht war blass, die Haare klebten an der Stirn. »Ich hab geträumt, etwas stand draußen«, murmelte sie. »Direkt vor dem Zelt. Ich hab's atmen gehört.« Ethan legte ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Wahrscheinlich war's Hank oder einer der anderen. Wir machen uns nach dem Frühstück auf den Weg, ja?« Während die Gruppe aß, kam Sam zu ihnen. Ihre Eltern waren schon unterwegs, um Pflanzenproben zu sammeln. »Ich habe gestern Abend was entdeckt«, sagte sie leise und blickte über die Schulter, als wolle sie sicher gehen, dass niemand mithörte. Ein altes Haus, weiter westlich. Ich hab's im letzten Licht gesehen, als ich Wasser holen wollte. Es sah verlassen aus. Hank hob den Kopf. Ein Haus hier draußen? In diesem Gebiet gibt's keine bewohnten Hütten mehr. Dann ist es alt, meinte Sam. Vielleicht aus der Zeit der Siedler. Ethan spürte, wie die Neugier in ihm aufstieg. Wie weit? Vielleicht 1,5 Kilometer, sagte sie, wenn man dem Bach folgt und dann links in eine Senke geht. Brooke verzog das Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, in irgendwelche Ruinen zu klettern. Ethan lächelte. Dann bleib hier und ruh dich aus. Ich gehe mit Hank und Sam schauen, nur kurz. Doch als sie sich auf den Weg machten, folgte Brooke schließlich doch, zu neugierig, um allein zurückzubleiben. Der Pfad führte durch dichtes Unterholz, Farnwedel schlugen ihnen gegen die Beine und die Luft roch nach Pilzen und Moder. Nach knapp einer Stunde sahen sie das Haus. Es stand in einer kleinen Senke, umgeben von Efeu und hohen Gräsern. Die Fassade aus weißem Holz war halb eingestürzt, die Fensterrahmen schief, das Dach von Moos bedeckt. Ein Windstoß ließ eine lose Fensterlade schlagen und das Geräusch hallte unnatürlich laut durch den Wald. »Das ist wunderschön«, flüsterte Sam. Ethan trat vorsichtig auf die Veranda. Die Holzplanken gaben unter seinem Gewicht nach und ächzten. »Vorsicht, der Boden ist morsch.« Brooke blieb dicht hinter ihm, die Arme verschränkt. »Ich sag's dir gleich, Ethan. Wenn da drin irgendetwas Totes ist, geh ich sofort.« »Dann hoffe ich, du meinst keine Mäuse«, erwiderte er und drückte vorsichtig die Tür auf. Der Geruch von Staub und Verfall schlug ihnen entgegen. Sonnenstrahlen fielen durch Ritzen im Dach und ließen den Schmutz in der Luft glitzern. Im ersten Raum, offenbar ein Wohnzimmer, stand ein burgunderrotes Sofa, überzogen mit einer dicken Schicht Staub. Eine grüne Samtliege kippte zur Seite und auf einem Tisch lagen die zerbrochenen Reste einer alten Öllampe. Über dem Kamin hingen Jagdtrophäen, Hirsche, Füchse, Wölfe, alle mit trüben Glasaugen, deren Blick ihnen zu folgen schien. »Das ist beunruhigend«, flüsterte Brooke. Hank trat näher. »Schaut mal hier.« Ganz rechts an der Wand befand sich ein leerer Kopfhalter aus dunklem Holz. Darunter hing ein vergilbter Zettel. Ethan beugte sich vor. Die Schrift war kaum lesbar, doch ein Wort hob sich ab. »Für die Wahltage.« »Was zum Teufel ist das?«, fragte Sam. »Vielleicht ein Name«, antwortete Ethan. »Oder ein Titel. Aber ich habe sowas noch nie gehört.« Sie erkundeten das Haus weiter. In der Küche stand ein alter Ofen mit einer verrosteten Pfanne, darin ein Haufen verfaulter Reste, von Schimmel überwuchert. Geschirr lag zerbrochen auf dem Boden, als wäre jemand in Eile gewesen. Im Schlafzimmer fanden sie einen alten Flügel, dessen Tasten vergilbt waren. Als Ethan eine berührte, erklang ein verzerrter, klagender Ton. Brooke zuckte zusammen. »Können wir bitte gehen?« »Nur noch kurz den oberen Stock«, sagte Ethan. »Dann sind wir weg.« Die Treppe knarrte bei jedem Schritt. Oben fanden sie ein kleines Zimmer, wohl ein Kinderzimmer. An der Wand klebten noch Reste von rosafarbenem Papier und im Eck stand ein kleines Bettgestell mit zerfetzter Decke. »Sieht aus, als hätte hier ein Tier gewütet«, sagte Hank. »Bären gibt's hier keine, oder?« »Nicht in dieser Region«, erwiderte Ethan. Zwischen den zerknitterten Laken fand Sam ein kleines, ledergebundenes Buch. »Ein Tagebuch«, sagte sie ehrfürchtig. Ethan nahm es vorsichtig entgegen. Auf der Innenseite stand in schwungvoller Handschrift »Annie May, Weihnachten 1892. »Das ist über 100 Jahre alt«, flüsterte Brooke. »Ethan, wir sollten das hier lassen.« »Nein«, sagte er. »Vielleicht erzählt es, was mit diesen Leuten passiert ist.« Draußen raschelte etwas im Gebüsch. Alle hielten den Atem an. Es war kein Vogel, kein Eichhörnchen. Das Geräusch war zu schwer, zu bewusst. Ethan trat ans Fenster, doch draußen war nichts zu sehen. Nur der Wald, reglos und dunkel. »Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich«, sagte Brooke mit zitternder Stimme. Sie verließen das Haus, während der Wind wieder auffrischte und durch die offenen Fenster pfiff. Für einen Moment schien es, als würde das Gebäude atmen. Ethan steckte das Tagebuch in seinen Rucksack, ohne zu wissen, dass er damit etwas geweckt hatte, das besser im Staub geblieben wäre. Ethan saß auf einem umgestürzten Baumstamm und hielt das alte Tagebuch auf den Knien. Das Leder war spröde und die Seiten rochen nach Schimmel und altem Papier. Brooke hatte sich ans Feuer gesetzt, die Knie an die Brust gezogen und sah mit müdem Blick in die Flammen. Hank stopfte seine Pfeife und nickte Ethan zu. »Na, was steht drin? Ich wette, das Ding hat mehr Geschichten erlebt als wir alle zusammen.« Ethan öffnete vorsichtig die erste Seite. Die Tinte war blass, doch lesbar. »Annie May«, begann er, »scheint damals 7 Jahre alt gewesen zu sein. Sie schreibt von ihrem Vater, einem Jäger und Präparator. Ihre Mutter war Lehrerin. Sie lebten in diesem Haus mitten im Wald, weit weg von jeder Siedlung.« Brooke verzog das Gesicht. »Was für Eltern ziehen ein Kind an einen Ort, wo nicht mal ein Weg hinführt?« »Das war eine andere Zeit«, meinte Hank ruhig. »Viele Familien lebten damals von dem, was sie jagten.« Ethan blätterte weiter. Die nächsten Einträge beschrieben das einfache Leben. Das Sammeln von Blumen, das Trocknen von Fellen, das Lernen im Wohnzimmer. Doch dann veränderte sich der Ton der Schrift. Die Buchstaben wurden enger, die Zeilen zitterten. »Hier schreibt sie von etwas, das sie im Wald gesehen hat«, murmelte Ethan. »Ein Tier mit den Augen eines Wolfes und dem Geweih eines Hirsches. Sie nennt es Wolltage.« »Wolltage?« wiederholte Hank. »Noch nie gehört. Sie schreibt, sie habe es zwischen den Bäumen gesehen und es sei wunderschön gewesen. Aber ihr Vater habe gesagt, so etwas dürfe nicht leben. Er wollte es jagen und präparieren.« Brooke schnaubte leise. »Klingt nach einem klassischen Märchenanfang. Vater tötet das Zauberwesen und alles geht schief.« »Vielleicht«, sagte Ethan nachdenklich. »Aber was, wenn sie wirklich etwas gesehen hat?« Ein Windstoß fuhr über die Lichtung. Funken stoben aus dem Feuer und die Flammen flackerten kurz auf. Für einen Moment schien der Rauch eine Gestalt zu formen, ein Tier mit einem Geweih, bevor er sich im Wind verlor. Brooke bemerkte es ebenfalls und wich erschrocken zurück. »Das war nur Rauch«, sagte Hank, als wollte er sich selbst überzeugen. Doch keiner antwortete. Die Stimmung war schwer geworden und der Wald ringsum schien näher zu rücken, als würde er zuhören. Später, als die Dunkelheit dichter wurde, kam Mark mit seinem Sohn vom Fluss zurück. Ihre Gesichter waren gerötet, die Kleidung nass vom Spritzwasser. »Wir haben was gesehen«, sagte Mark atemlos. »Ein Hirsch vielleicht?«, fragte Hank. »Nein«, antwortete Matt und trat näher ans Feuer. Seine Stimme zitterte vor Aufregung. »Es hatte ein Geweih, ja, aber auch Zähne wie ein Hund und Augen blau wie Eis.« Ethan hob den Kopf. »Wie groß?« »Etwa so groß wie ein Mann«, sagte Mark. »Es stand keine 10 Meter entfernt, sah uns an und ist dann weggesprungen. Kein Tier läuft so. Es sprang, als würde es gleiten.« Brooke legte das Holzscheit aus der Hand. »Das ist nicht witzig.« »Ich mach keine Witze«, erwiderte Mark ernst. »Und mein Sohn auch nicht.« Hank stand auf und ging zum Rand der Lichtung. »Wenn das Ding echt ist, dann will ich seine Spuren sehen.« Gemeinsam folgten sie ihm, während der Mond über den Bäumen aufstieg. Das Licht fiel schräg auf den Boden und tatsächlich, dort im feuchten Erdreich, waren Abdrücke. 2 vordere Pfoten, rund und tief, und 2 längliche Spuren hinten, fast wie Hufe. »Das ist unmöglich«, flüsterte Ethan. »Keine Kreatur läuft auf Pfoten und Hufen zugleich. vielleicht zwei Tiere übereinander getreten, sagte Brooke, aber ihre Stimme klang schwach. Hank hockte sich nieder und fuhr mit dem Finger über den Abdruck. Frisch, vielleicht eine Stunde alt. Ein Rascheln ertönte aus dem Unterholz. Alle Köpfe fuhren herum, doch im nächsten Moment war wieder Stille. Der Wind hatte aufgehört, das Zirpen der Grillen ebenso. Es war, als hätte der Wald plötzlich beschlossen, den Atem anzuhalten. »Wir gehen zurück«, sagte Ethan und zog Brooke am Arm. »Jetzt sofort!« Zurück am Feuer erzählte er, was er aus dem Tagebuch gelesen hatte. Von der Jagd des Vaters, von Annie Maus Angst. »Vielleicht hat er es gefunden«, sagte Hank leise. »Und vielleicht war es das Letzte, was er getan hat.« Brooke schüttelte den Kopf. »Ihr lasst euch von einer alten Kindergeschichte Angst machen. Es gibt keine Fabelwesen, nur Menschen, die zu viel Fantasie haben.« »Dann erklär mir die Spuren«, entgegnete Mark. »Ich erklär gar nichts«, murmelte sie und zog den Reißverschluss ihres Zelts zu. Ethan blieb lange wach. Der Wind hatte nachgelassen, doch irgendwo im Wald knackte es leise, regelmäßig, als würde jemand im Kreis um die Lichtung gehen. Er sah zu den Bäumen hinüber, und für einen Herzschlag glaubte er, zwei bläulich leuchtende Punkte zwischen den Stämmen zu erkennen, ruhig und unbewegt. Augen, die ihn ansahen, ohne zu blinzeln. Als er sie schließlich nicht mehr sah, blieb das Gefühl dennoch, dass sie nicht allein waren und dass etwas im Dunkel gewartet hatte, lange bevor sie kamen. Die Nacht war ohne Mond, und der Wald lag in einer Finsternis, die selbst das Feuer nicht zu vertreiben vermochte. Ethan saß mit Hank an den letzten Glutresten und blätterte, gedankenverloren, im Tagebuch von Annie May. Der Wind trug den Geruch von nassem Laub und Rauch, und jedes Knacken ließ die beiden aufhorchen. Brooke hatte sich schon früh ins Zelt zurückgezogen, zu erschöpft von der Anspannung der letzten Tage. »Du liest das Ding, als wär's eine Bibel«, murmelte Hank. »Vielleicht ist es das auch. Eine Warnung, die niemand hören wollte«, antwortete Ethan leise. »Annie schreibt, dass ihr Vater immer öfter fortging. Sie sagt, er sei besessen von der Wahltage geworden. Erst wollte er sie jagen, dann verstehen. Sie beschreibt, wie er nachts mit ihr sprach, als würde er mit jemand Unsichtbarem reden. Und dann schreibt sie, er sagt, das Tier flüstert ihm zu.« Hank zog an seiner Pfeife und sah in die Glut. »Klingt nach Wahn. Oder nach Schuld. Oder nach beidem.« Ein plötzlicher Schrei durchschnitt die Stille. Nicht menschlich, nicht tierisch. Ein kreischendes, metallisches Heulen, das in einem tiefen Grollen endete. Die beiden Männer sprangen auf. »Das kam von Osten«, sagte Hank und griff nach seiner Taschenlampe. »Lass es«, erwiderte Ethan. »Wir wissen nicht, was da draußen ist.« »Genau deswegen will ich's wissen«, knurrte Hank. Doch bevor er losgehen konnte, öffnete sich das Zelt von Mark. Er trat heraus, bleich und schweißnass. »Habt ihr das auch gehört?« »Ja«, antwortete Ethan. »Wo ist dein Sohn?« »Er schläft, hoffe ich zumindest.« Sie warteten, lauschten, doch das Geräusch kam nicht wieder. Nur das leise Rascheln der Bäume blieb. Ein unaufhörliches Wispern, das in dieser Nacht anders klang als sonst. Am nächsten Morgen saßen alle zusammen. Brooke rührte nervös in ihrer Tasse. »Ich will weg! Heute. Egal wohin, Hauptsache raus aus diesem Wald. Ich habe gestern versucht, den Hauptpfad wiederzufinden«, sagte Ethan, »aber der Weg ist überwuchert. Die Markierungen fehlen und jeder Seitenpfad sieht gleich aus. Es ist, als würde der Wald sich verändern.« Robert nickte. »Ich habe ähnliche Beobachtungen gemacht. Mein GPS zeigt falsche Koordinaten. Entweder gibt es hier elektromagnetische Störungen oder...« Er brach ab. »Oder was?«, fragte Brooke. »Oder wir sind auf einem Gebiet, das nicht auf normalen Karten existiert«, sagte Hank düster. »Bitte«, fauchte Brooke, Fangt jetzt nicht mit Spukgeschichten an. Ethan legte das Tagebuch auf den Tisch. Dann erklär mir das hier. Er schlug eine Seite auf. Die Schrift war zittrig, die Worte hastig geschrieben. Vater sagt, der Wald hört zu. Er markiert die Bäume, damit er ihn wiederfindet. Doch jetzt antwortet der Wald. Hank runzelte die Stirn. Markierungen? Wie die eingeritzten Kreise auf der Lichtung? Ethan nickte. Genau die. Und gestern Nacht, bevor es dunkel wurde, habe ich noch mehr davon gesehen. Tiefer im Wald. Ein Schweigen breitete sich aus. Dann sagte Robert, vielleicht stammen sie wirklich von einem alten Jäger. Wir sollten sie untersuchen, aber vorsichtig. Gegen Mittag machten sich Ethan, Hank und Robert auf, während Brooke und Sam am Lager blieben. Die Luft war feucht und das Laub dämpfte jeden Schritt. Nach etwa 200 Metern fanden sie den ersten Baum, der Krähe. Eis war tief eingeschnitten und aus der Rinde sickerte dunkles Harz wie geronnenes Blut. Das ist frisch, stellte Robert fest. Nicht älter als ein paar Tage. Hank beugte sich vor. Schau, wie sauber der Schnitt ist. Kein Messer, kein Beil. Das Holz ist gespalten, als hätte etwas mit enormer Kraft Krallen hineingedrückt. Ethan sah sich um. Die Bäume standen dicht, das Licht war gedämpft. Eine unsichtbare Kälte schlich zwischen den Stämmen hindurch. Wir sollten zurück, sagte er schließlich. Doch als sie umkehrten, hörten sie es wieder. Ein Geräusch wie ein tiefes Atmen, irgendwo zwischen den Bäumen. Stehen bleiben, flüsterte Hank. Sie verharrten. Das Atmen verstummte. Dann ein Knacken, nur wenige Meter entfernt. Robert hob den Blick und Ethan sah, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich. Da drüben, hauchte er. Zwischen den Stämmen bewegte sich etwas. Zuerst glaubte Ethan, es sei ein Hirsch. Das Geweih glänzte im schmalen Lichtstrahl. Doch dann sah er die Augen. Sie waren nicht braun, nicht gelb, sondern leuchteten in einem unnatürlichen Blau. Und das Wesen stand nicht auf vier, sondern auf zwei Beinen. Zurück, flüsterte Ethan. Das Tier, oder was immer es war, wandte langsam den Kopf. Seine Bewegungen waren ruhig, fast menschlich. Dann öffnete es den Mund. Ein Laut entwich, halb Wimmern, halb metallisches Scharren, als kratze Eisen über Stein. Ethan spürte, wie seine Beine sich nicht mehr rührten. Erst als Hank ihn am Arm packte, löste sich der Bann. Sie rannten. Zurück auf der Lichtung stürmten sie in den Kreis der Zelte. Brooke sprang auf. Was ist passiert? Ethan brauchte einen Moment, um Luft zu holen. Wir haben es gesehen. Es war kein Tier. Und? Fragte Hank, während er sich umsah. Robert, wo? Robert war nicht bei ihnen. Sie drehten sich um, blickten zum Pfad zurück. Nur das Rascheln der Blätter antwortete. Kein Schrei, kein Schritt, nur Stille. Eine Stille, die wie eine Drohung im Wald hing. Brooke begann zu weinen. Sam hielt sie fest, während Ethan in die Dunkelheit starrte. Er wollte antworten, murmelte er. Und jetzt hat er sie vielleicht gefunden. Hank legte das Gewehr, das er seit Jahren nicht mehr gebraucht hatte, neben sich ins Gras. Wir gehen morgen früh wieder raus, sagte er tonlos, wenn wir den Weg finden. Doch in dieser Nacht schlief niemand. Und tief im Wald, irgendwo jenseits des Feuers, erklang wieder dieses Heulen. Diesmal länger, näher, und es klang, als würde jemand den Namen Annie flüstern. Der Morgen brach mit einem trüben, grauen Licht an, das kaum durch das Blätterdach drang. Der Tau hing schwer auf den Zelten und der Boden war feucht und kalt. Niemand sprach viel, als sie sich um das verkohlte Feuer versammelten. Der Platz, an dem Robert gestern gesessen hatte, war leer und blieb es. »Ich gehe zurück und suche ihn«, sagte Hank entschlossen, während er seine Taschenlampe überprüfte. »Nicht allein«, erwiderte Ethan. Wir teilen uns auf. Wenn er verletzt ist, brauchen wir ihn schnell. Brooke legte eine Hand auf seinen Arm. Ihr geht nicht alle. Jemand muss hierbleiben. Was, wenn das Ding zurückkommt? Ethan sah in ihre blassen Augen und nickte schließlich. Dann bleibst du mit Sam hier. Haltet das Feuer am Brennen. Egal, was passiert. Hank schnallte seinen Rucksack fest und nahm das alte Gewehr über die Schulter. Wir gehen Richtung Osten, den Spuren nach. Wenn wir nach 2 Stunden nichts finden, kehren wir zurück. Sie marschierten los. Der Wald war stiller als sonst. Fast zu still. Kein Vogelruf, kein Insekt, nur das gleichmäßige Knirschen ihrer Stiefel im feuchten Boden. Nach etwa 500 Metern entdeckten sie eine Schleifspur, als hätte jemand etwas Schweres durch das Laub gezogen. »Hier«, flüsterte Ethan. Er kniete nieder und berührte den Abdruck. »Das ist Blut.« »Nicht viel«, meinte Hank, »aber frisch.« Sie folgten der Spur tiefer in den Wald. Die Vegetation wurde dichter, der Boden weicher. Nach weiteren 300 Metern endete die Spur abrupt. Stattdessen fanden sie etwas anderes. Ein Stück Stoff, dunkelgrün mit zerrissener Naht. Ethan hob es auf. »Das ist von Roberts Jacke.« Hank trat näher und leuchtete um sich. »Er war hier. Aber wohin ist er gegangen?« Ethan antwortete nicht. Sein Blick blieb an einer Stelle hängen, einem Baum, der anders aussah als die anderen. Die Rinde war an einer Stelle abgerissen und darunter war wieder dieses Symbol eingeritzt, der Kreis mit den 4 Linien. Doch diesmal war die Kerbe tief und frisch, als wäre sie erst vor Stunden gemacht worden. »Er hat es gefunden«, flüsterte Ethan. »Oder das Ding hat ihn gefunden.« Ein Rascheln ging durch das Gebüsch. Beide erstarrten. Dann folgte ein Laut, tief und grollend wie das Atmen eines großen Tieres. »Zurück zum Camp«, zischte Hank. Sie liefen los, ohne sich umzusehen. Der Wald schien sich gegen sie zu stellen. Äste kratzten an ihren Jacken, Wurzeln griffen nach ihren Füßen. Erst als die Lichtung in Sicht kam, wagten sie wieder zu atmen. Brooke und Sam saßen am Feuer, bleich und angespannt. »Habt ihr ihn gefunden?« fragte Brooke sofort. »Nein«, antwortete Ethan. »Nur Spuren. Und Blut.« Sam starrte auf den Boden. »Meine Eltern sind beide weg«, murmelte sie. »Was, wenn sie nicht mehr...« »Das darfst du nicht sagen«, unterbrach Brooke sie hastig. »Sie kommen zurück, bestimmt.« Doch niemand glaubte ihr. Die Stunden vergingen langsam. Der Himmel zog sich zu und Regen begann zu fallen. Sie flüchteten sich in ihre Zelte, während der Wind durch die Baumwipfel fuhr. Das Knistern der Tropfen auf der Plane klang wie leise Schritte. Ethan konnte nicht schlafen. Er öffnete das Zelt und sah hinaus. Im Regen glomm das Feuer nur noch schwach. Hank saß davor, eingehüllt in eine Decke, das Gewehr über den Knien. »Du glaubst, er lebt noch?«, fragte Ethan leise. Hank blickte nicht auf. »Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir sind hier in etwas geraten, das älter ist als wir.« »Das Tagebuch?« »Genau. Ich hab's mir angesehen. Annie schreibt von Nächten, in denen der Wald geflüstert hat, von einem Tier, das kam, wenn jemand Blut vergoss. Vielleicht ist das hier nicht nur Legende.« Ethan starrte in die Dunkelheit hinter der Lichtung. »Und wenn es dasselbe Wesen ist?« »Dann jagt es nicht einfach. Es beschützt etwas.« Bevor Ethan antworten konnte, ertönte ein Schrei. Er war kurz, aber markerschütternd, kam aus der Ferne, aus der Richtung des Flusses. Ethan sprang auf. Brooke riss den Zeltverschluss auf. Sam stolperte heraus, Tränen in den Augen. »Das war Matt«, rief sie. Mark stand da, zitternd, mit einer Taschenlampe in der Hand. »Er ist rausgerannt. Er hat was gesehen, hat gesagt, er will's beweisen.« »Bleib hier«, rief Ethan. Doch Mark rannte schon los. Der Schrei war inzwischen verstummt, nur der Regen rauschte weiter. Minuten vergingen, dann eine Bewegung am Waldrand. Eine Gestalt taumelte heraus. Mark. Sein Gesicht war aschfahl, seine Kleidung zerfetzt. »Er ist weg«, flüsterte er. »Es hat ihn geholt.« »Was hat ihn geholt?«, fragte Brooke. Mark öffnete den Mund, doch statt einer Antwort kam nur ein heiseres, kaum menschliches Geräusch hervor. Blut tropfte aus einer Wunde an seinem Hals, tief und unnatürlich rund. Ethan griff nach ihm, doch Mark wich zurück, als würde etwas in ihm brennen. Seine Augen weiteten sich, und für einen Moment schimmerten sie bläulich wie das Leuchten von Eis. Dann sackte er zusammen. Ethan kniete sich neben ihn. Der Puls war noch da, schwach, unregelmäßig. Er lebt, sagte er. Hank sah in den Wald. Nicht lange, wenn wir bleiben. Ein Windstoß fuhr durch die Bäume und irgendwo jenseits der Dunkelheit erklang das metallische Heulen erneut. Diesmal so nah, dass die Erde leicht bebte. Sam klammerte sich an Brooke, während Ethan in die Richtung starrte, aus der das Geräusch kam. Zwischen den Stämmen schien etwas zu stehen. Groß, still und in der Dunkelheit leuchteten zwei Augen, tiefblau und unbegreiflich traurig. Der Regen hatte aufgehört, doch die Luft blieb feucht und schwer. Über der Lichtung hing eine trübe Dämmerung, die jeden Laut zu verschlucken schien. Ethan saß neben Mark, der noch immer bewusstlos im Gras lag. Sein Atem war flach und um die Wunde an seinem Hals hatte sich ein dunkler, fast schwarzer Rand gebildet. Hank kniete daneben und untersuchte die Verletzung. Das ist kein Biss. Es sieht aus, als hätte etwas ihn aufgespießt oder durchstoßen. Sieh dir die Kanten an. Glatt, nicht zerrissen. Brooke hielt sich eine Hand vor den Mund. Wie soll so etwas möglich sein? Kein Tier hinterlässt so eine Wunde. Ethan sah in Richtung des Waldes. Vielleicht war es gar kein Tier. Sam saß zitternd neben dem Feuer, die Arme um die Knie geschlungen. Ihre Augen waren gerötet und jedes Mal, wenn ein Ast knackte, zuckte sie zusammen. Er hat doch nur helfen wollen, flüsterte sie. Er wollte Matt finden. Ethan stand auf und trat zu ihr. Wir werden ihn finden. Aber du musst stark bleiben. Stark? Ihre Stimme brach. Meine Eltern sind weg, mein Freund ist weg. Und da draußen läuft etwas herum, das... Sie verstummte und starrte in die Dunkelheit. Hank folgte ihrem Blick. Zwischen den Bäumen schien sich etwas zu bewegen. Groß, langsam, lautlos. Das schwache Feuer spiegelte sich für einen Moment auf zwei glänzenden Flächen. Dann war es wieder verschwunden. Es beobachtet uns, sagte Hank. Seit Stunden schon. Dann sollten wir abhauen, sagte Brooke. Jetzt sofort. Wir finden den Weg schon. Nein, entgegnete Ethan. Wenn wir uns jetzt in der Dunkelheit bewegen, laufen wir direkt hinein. Wir bleiben hier, bis es hell wird. Hank nickte. Ich übernehme die erste Wache. Die Stunden krochen dahin. Das Feuer war fast heruntergebrannt und nur das leise Prasseln einzelner Glutstücke durchbrach die Stille. Ethan versuchte wach zu bleiben, doch Müdigkeit übermannte ihn. Irgendwann fiel sein Kopf zur Seite und er dämmerte in einen flachen Schlaf. Ein Geräusch riss ihn heraus. Ein Knacken, dann ein erstickter Schrei. Er fuhr hoch. Hank stand nicht mehr an seinem Platz. Stattdessen sah Ethan im Feuerschein eine Gestalt am Waldrand. Gebückt, schwer atmend, mit einem Geweih, das im schwachen Licht glitzerte. »Hank!« rief Ethan. Keine Antwort. Das Ding bewegte sich langsam auf die Lichtung zu. Es war etwa 2 Meter groß, mit einem Körper, der sich zwischen Mensch und Tier nicht entscheiden konnte. Das Fell war braun, durchzogen von Narben. Und die Augen... Diese Augen leuchteten in einem matten Blau. Brooke stieß einen Schrei aus und zog Sam ins Zelt. Ethan blieb stehen, unfähig, den Blick abzuwenden. Das Wesen blieb am Rand des Feuers stehen. Es starrte ihn an, hob dann langsam eine der Vorderpfoten oder Hände und deutete auf Mark, der noch immer reglos dalag. »Was willst du?« fragte Ethan leise. Das Wesen öffnete den Mund, doch kein Laut kam. Dann, ganz plötzlich, verwandelte sich sein Blick. Die Augen, eben noch blau und fast sanft, färbten sich tiefrot. Sein Körper zuckte, das Geweih bebte Und aus der Wunde am Hals, dort, wo einst das Fell dicht war, schoss eine fleischige, zitternde Wucherung hervor. Sie bewegte sich wie eine Peitsche, schlug über den Boden, kroch auf Mark zu. »Zurück«, rief Ethan und griff nach einem brennenden Ast. Er schwang ihn gegen das Ding, das vor Schmerz aufheulte. Ein Laut, halb Schrei, halb metallisches Kratzen. Das Wesen zog sich zurück, taumelte ein paar Schritte. Dann floh es in den Wald. Ethan rannte zu Mark. Die Wucherung hatte sich zurückgezogen, doch an seiner Wunde sickerte frisches Blut hervor. »Er atmet noch«, sagte Ethan. »Gerade so.« Brooke kam zögernd näher. »Was war das?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Ethan. »Aber es wollte ihn. Vielleicht ist er infiziert.« Hank tauchte in diesem Moment wieder auf. Aus der anderen Richtung. Sein Gesicht war bleich und sein Gewehr hing lose in der Hand. »Ich hab's gesehen«, keuchte er. »Zwei von ihnen, das eine braun, das andere schwarz. Das braune ist weggelaufen, das schwarze, es hat mich fast erwischt.« Ethan trat näher. »Zwei? Bist du sicher?« »So sicher, wie man sein kann, wenn einem ein Dämon im Nacken sitzt«, erwiderte Hank. »Das schwarze war größer, es hatte rote Augen, und als es das andere sah, griff es an, als wären sie Feinde.« »Vielleicht waren sie das«, murmelte Ethan. »Das braune Wesen. Es hätte uns töten können. Aber es tat es nicht.« Brooke sah ihn ungläubig an. »Du meinst, es hat uns beschützt?« Ethan nickte langsam. »Ich glaube ja. Vielleicht ist es das, was Annie beschrieben hat, das gute Tier. Und das Schwarze ist etwas anderes, etwas, das daraus geworden ist.« Ein Donnerschlag grollte über den Himmel, obwohl kein Regen fiel. Der Wind nahm zu, ließ die Baumwipfel raunen wie Stimmen. Sam kroch aus dem Zelt. »Ich hab geträumt, sie rufen nach mir«, sagte sie tonlos. »Sie sagen meinen Namen.« »Du hast geträumt«, erwiderte Brooke hastig. Doch Ethan wusste, dass das kein Traum gewesen war. Die Luft war erfüllt von einem dumpfen Summen, das durch den Boden vibrierte. Der Wald selbst schien zu leben, als würde er atmen. Ein tiefer, gleichmäßiger Rhythmus, der ihnen in den Ohren pulsierte. »Wir müssen das beenden«, sagte Hank düster. »Sonst holt es uns alle.« Ethan sah zum Rand der Lichtung, wo die Dunkelheit dichter wurde. Zwischen den Stämmen glomm wieder etwas auf. Zwei Augenpaare, eines blau, eines rot. Sie starrten sich gegenseitig an, reglos, wie Spiegelbilder aus zwei Welten. Und Ethan begriff in diesem Moment, dass die Nacht noch lange nicht vorbei war und dass die Jagd längst begonnen hatte. Der Morgen kam grau und still. Kein Vogel sang, kein Wind bewegte die Äste und über der Lichtung hing eine unnatürliche, drückende Ruhe. Ethan wachte auf, als das Feuer nur noch aus kalter Asche bestand. Brooke saß aufrecht, die Decke um die Schultern geschlungen und starrte mit leeren Augen auf den Boden. Sam lehnte mit dem Rücken an einem Baum, ihre Hände zitterten leicht. Mark atmete unregelmäßig, sein Körper schien fiebrig. Hank hockte daneben, das Gewehr auf den Knien. »Er wird nicht mehr lange durchhalten«, sagte er leise. »Die Wunde sieht schlimmer aus.« Ethan beugte sich vor. Die Haut um die Verletzung war geschwollen und verfärbt. Unter der Oberfläche bewegte sich etwas, langsam, wie ein Herzschlag, der nicht zu Marks Körper gehörte. »Es breitet sich aus«, murmelte Ethan. »Wie eine Infektion, aber lebendig.« »Wenn es das tut, was ich denke«, sagte Hank, »dann wird er bald nicht mehr Mark sein.« Brooke stand auf. »Hört auf! Wir helfen ihm, verstanden? Wir lassen ihn nicht einfach sterben.« Ethan sah sie an. »Ich will das auch nicht. Aber wir müssen verstehen, womit wir es zu tun haben.« Er holte das Tagebuch aus seinem Rucksack. Das Leder war feucht und kalt, die Seiten wellten sich vom Tau. Er blätterte vorsichtig zu den letzten Einträgen, die er noch nicht gelesen hatte. Die Schrift war unruhiger geworden, fast unleserlich. »Das ist Annie Mays letzte Woche«, sagte er. Sam kam näher. Lies vor. Ethan räusperte sich. Sie schreibt, dass ihr Vater nach Wochen der Jagd das Tier endlich gesehen hat. Sie nennt es den Wächter des Waldes. Sie sagt, ihr Vater habe geglaubt, es sei ein Dämon, der die Seelen der Tiere raubt, die er jagt. Und er wollte ihn töten, um sich selbst zu erlösen. Hat er es getan? Fragte Hank. Ethan nickte langsam. Ja, zumindest glaubte er es. Annie beschreibt, wie er mit Blut an den Händen zurückkam. Aber in der Nacht hörte sie ihn draußen sprechen, als würde er das Tier anflehen, ihm zu vergeben. Am nächsten Tag war er verändert. Seine Stimme war tiefer und seine Augen. Ethan hielt inne, dann las er weiter. Sie waren nicht mehr braun, sondern rot wie glühende Kohlen. Brooke wich einen Schritt zurück. Das klingt wie das, was wir gesehen haben. Genau, sagte Ethan. Ich glaube, das schwarze Wesen ist ihr Vater. Und das braune, Annie selbst. Hank starrte ins Leere. Sie wurde verwandelt. Und jetzt jagen sie einander seit über 100 Jahren. Ein leiser Wind fuhr durch die Bäume, als hätte der Wald den Satz gehört. Dann war wieder alles still. Sam flüsterte, dann will sie vielleicht, dass wir ihnen helfen, dass es endlich endet. Ethan blätterte weiter. Der letzte Eintrag. Sie schreibt, dass ihre Mutter verschwunden ist, als sie versuchte, den Vater zu finden. Annie wollte ihr folgen. Wenn Vater und Mutter fort sind, dann werde ich den Wächter suchen. Ich werde ihn bitten, uns alle freizulassen. Er senkte das Buch. Das war ihr letzter Eintrag. Danach nichts mehr. Also ist sie ihm gefolgt, sagte Hank. Und der Fluch begann. Ethan stand auf und sah zum Waldrand. Die Sonne hatte den Nebel kaum durchbrochen. Das Haus, sagte er schließlich. Dort hat alles angefangen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu beenden, dann dort. Brooke schüttelte den Kopf. Du willst zurück in dieses Haus? Du hast gesehen, was dort passiert ist. Es ist Wahnsinn. Vielleicht, erwiderte Ethan ruhig. Aber hier draußen werden wir ohnehin sterben, entweder durch Hunger oder durch sie. Sam trat vor. Ich komme mit. Auf keinen Fall, sagte Brooke sofort. Doch Sam blieb standhaft. Sie reden zu mir, seit der Nacht. Ich höre sie. Sie wollen, dass wir dorthin gehen. Hank sah zwischen den beiden hin und her. Vielleicht hat das Mädchen recht. Wenn das hier je endet, dann nicht, indem wir fliehen. Schließlich nickte Ethan. Wir brechen bei Sonnenuntergang auf. Das Licht hält die Wesen fern, aber sobald es dunkel wird, müssen wir dort sein. Den Rest des Tages verbrachten sie schweigend. Brooke kümmerte sich um Mark, der kaum noch bei Bewusstsein war. Er murmelte unverständliche Worte, manchmal Namen, manchmal Laute, die nicht menschlich klangen. Ethan bemerkte, dass seine Finger länger wirkten, als würden sich die Gelenke verschieben. Als die Sonne sank, machten sie sich auf den Weg. Der Himmel war blutrot und die Schatten der Bäume zogen sich über den Pfad wie Finger, die nach ihnen griffen. Nach etwa 2 Kilometern erreichten sie das alte Haus. Es sah noch verfallener aus als zuvor. Die Fenster waren leer und das Dach hing schief. Der Wind fuhr durch die Ritzen und erzeugte ein tiefes, melancholisches Pfeifen. Hier hat er sie gejagt, sagte Ethan leise. Und hier hat es begonnen. Sam trat als Erster auf die Veranda. Ich spüre sie, flüsterte sie. Annie ist hier. Ein fernes Grollen erklang, tief aus dem Wald. Hank hob das Gewehr. Wir müssen uns beeilen. Ethan öffnete die Tür. Der Gestank von Verfall und feuchtem Holz schlug ihnen entgegen. In der Dunkelheit glomm etwas. Ein schwaches, bläuliches Licht, das von oben kam. Das Kinderzimmer, sagte Ethan. Sie wartet dort. Brooke sah ihn entsetzt an. Und was, wenn das Ding mit den roten Augen auch wartet? Ethan trat über die Schwelle. Dann beenden wir es. Heute Nacht. Der Wind legte sich. Die Welt schien für einen Augenblick stillzustehen. Nur der schwache Herzschlag des Hauses blieb. Dumpf, alt und wartend. Die Dielen ächzten unter ihren Schritten, als Ethan, Brooke, Hank und Sam das alte Haus betraten. Ein modriger Geruch lag in der Luft, als hätten die Wände selbst den Atem angehalten. Durch Ritzen im Dach fiel fahles Mondlicht in gebrochenen Streifen auf den Boden, der von Staub und vertrockneten Blättern bedeckt war. Draußen klang das entfernte Grollen wie das Rufen eines uralten Tieres. »Bleib dicht beieinander«, flüsterte Hank, »und haltet das Licht ruhig.« Ethan leuchtete mit der Taschenlampe in die Räume. Alles war unverändert. Das Sofa, die präparierten Tierköpfe, der verstaubte Kamin. Doch diesmal wirkten die toten Augen der Tiere lebendig. Ihr trüber Glanz reflektierte das Licht, als beobachteten sie die Eindringlinge mit stummem Urteil. »Hier riecht es nach Metall«, murmelte Brooke und legte eine Hand über den Mund. »Blut rostet so«, sagte Hank tonlos. Sie gingen weiter in den Flur, wo die Tapete in langen Streifen von den Wänden hing. Das Pfeifen des Windes klang jetzt wie ein Flüstern, als würde das Haus seine Geschichte selbst erzählen. »Dort oben«, sagte Sam plötzlich und zeigte auf die Treppe. »Das Licht kommt von dort.« Ethan nickte. »Das Kinderzimmer.« Die Stufen bogen sich unter ihrem Gewicht, als sie hinaufstiegen. Mit jedem Schritt wurde das Flüstern deutlicher, rhythmisch und vielstimmig, wie Stimmen, die aus einer fernen Tiefe riefen. Ganz oben war der Flur schmal und dunkel, doch am Ende flackerte das bläuliche Licht, das sie schon von unten gesehen hatten. Ethan öffnete die Tür. Das Kinderzimmer lag in einer eigentümlichen Ruhe. Staub tanzte im Licht, das aus einer Ritze in der Decke fiel. Das kleine Bettgestell stand noch immer an seinem Platz, die zerrissene Decke hing über den Rand. Auf dem Boden lagen zerbrochene Spielzeugteile und ein zerfleddertes Stofftier. Doch an der Wand, über dem Bett, hing jetzt etwas Neues. Der leere Kopfhalter, den Ethan beim ersten Besuch im Wohnzimmer gesehen hatte, war hier angebracht. Und darunter prangte das Symbol des Kreises mit den vier Linien. »Das ist unmöglich«, flüsterte Brooke. »Der Halter hing unten. Wie...« »Das Haus verändert sich«, sagte Sam leise. »Es lebt.« Plötzlich vibrierte der Boden. Staub rieselte von der Decke. Ein tiefes Grollen kam aus dem Keller, gefolgt von einem Kratzen, das durch die Dielen wanderte. Dann erklang eine Stimme. Dumpf, verzerrt, aber deutlich menschlich. »Annie!« Brooke schrie auf, doch Sam blieb stehen. »Das ist er«, sagte sie. »Ihr Vater.« Ethan drehte sich um. »Wir müssen runter. Wenn wir das beenden wollen, müssen wir das Symbol zerstören.« »Bist du verrückt?«, rief Brooke. »Das Ding ist da unten.« »Genau deshalb«, erwiderte Ethan. »Er ist an dieses Haus gebunden. Wenn wir die Verbindung kappen, hört es vielleicht endlich auf.« Hank lud sein Gewehr durch. »Dann los. Aber schnell.« Sie stiegen die Treppe wieder hinab. Das Licht flackerte, die Schatten an den Wänden bewegten sich, als wären sie lebendig. Im Wohnzimmer glomm der Kamin plötzlich auf, obwohl keine Flamme darin war, nur ein bläuliches Leuchten, das wie atmende Glut pulsierte. »Dort«, sagte Ethan und zeigte auf den leeren Trophäenhalter über dem Kamin. »Das ist der Ursprung.« Sie traten näher, und der Boden begann zu beben. Eine Gestalt löste sich aus der Dunkelheit hinter ihnen. Groß, schwarz, mit Geweih und Augen, die wie geschmolzenes Eisen glühten. Das war der Vater, die schwarze Wahltage. Hank hob das Gewehr und feuerte. Der Schuss hallte ohrenbetäubend durch das Haus, doch die Kreatur zuckte kaum. Statt Blut trat dunkler Rauch aus der Wunde, der sich im Raum verteilte. »Lauft!«, brüllte Hank. Doch bevor sie reagieren konnten, bebte der Boden erneut. Etwas anderes kam aus dem Flur. Schlanker, kleiner, braun. Die zweite Wahltage. Ihre Augen leuchteten blau und aus ihrer Brust kam ein heiseres, klagendes Wimmern. »Annie«, flüsterte Sam, »sie will, dass wir helfen.« Ethan packte einen brennenden Holzscheit aus dem Kamin und stieß ihn gegen den leeren Trophäenhalter. Das alte Holz fing sofort Feuer, und das Symbol darunter begann zu glimmen. Die schwarze Kreatur stieß einen Schrei aus, so schrill, dass das Glas der Fenster zersprang. »Es funktioniert«, rief Ethan. »Das Symbol bindet ihn.« Der schwarze Waldhage stürzte vor, doch die braune Kreatur stellte sich ihm in den Weg. Sie prallten aufeinander, Fell gegen Fell, Horn gegen Horn. Das Haus bebte, die Wände rissen und Staub regnete von der Decke. Ethan, Brooke und Sam wichen zurück, während Hank versuchte, sie zu schützen. Das Feuer breitete sich aus und erhellte den Raum in einem gespenstischen Licht. »Ethan«, rief Sam, »sie will, dass du das Tagebuch gibst.« Er zog es aus dem Rucksack. »Was soll ich tun?« »Leg es ins Feuer.« »Aber es ist alles, was wir haben.« »Genau deshalb«, sagte Sam, »es hält sie hier.« Ethan zögerte nur einen Moment. Dann warf er das Buch in die Flammen. Sofort veränderte sich der Raum. Das Heulen der schwarzen Kreatur wurde zu einem tiefen, klagenden Laut. Sie stolperte zurück, ihr Körper begann zu zerfallen, wie Rauch, der vom Wind fortgetragen wurde. Die braune Waldhage sah Ethan ein letztes Mal an. Ihre blauen Augen wirkten nun friedlich. Dann verschwand auch sie. Langsam still, als würde sie in Licht aufgehen. Das Feuer erlosch. Nur die Glut blieb und tauchte den Raum in ein rötliches Nachleuchten. Niemand sprach. Der Wind legte sich. Das Haus stand still, als wäre es leer. Wirklich leer. Zum ersten Mal seit über einem Jahrhundert. »Ist es vorbei?«, fragte Brooke mit zittriger Stimme. Ethan nickte. »Ich glaube ja. Der Fluch ist gebrochen.« Doch draußen, tief im Wald, erklang ein letzter Laut. Kein Schrei, kein Heulen, sondern ein leises Rufen, kaum hörbar. Ein Name, getragen vom Wind. »Annie«. Dann war Stille. Das Haus stand still. Der Rauch hing noch immer in der Luft, doch der Gestank von Verwesung war fort. Stattdessen roch es nach feuchtem Holz und kalter Asche. Ethan stand in der Mitte des Raumes. Das Gesicht rußgeschwärzt, das Tagebuch war zu grauer Schlacke verbrannt. Brooke hielt Sam fest im Arm, während Hank durch ein zerbrochenes Fenster nach draußen spähte. »Es ist ruhig«, sagte er leise. »Zum ersten Mal seit Tagen.« Ethan atmete tief durch. »Dann haben wir es geschafft.« »Oder sie ruht nur«, murmelte Brooke, ihre Stimme brüchig. Hank sah zu ihr. »Ich spüre nichts mehr. Kein Geräusch, kein Flüstern. Der Wald ist still. Und das bedeutet etwas.« Ethan trat zur Tür. Der Wind wehte herein, kühl und feucht. Der Mond stand tief über den Baumwipfeln. Sein Licht ließ die Wiese vor dem Haus in silbernen Schleiern schimmern. »Wir müssen zurück zur Lichtung«, sagte er. »Wenn der Weg noch da ist, finden wir vielleicht hinaus.« Sie verließen das Haus. Der Pfad war überwuchert, aber diesmal wirkte er offen, als würde der Wald ihn selbst freigeben. Das leise Rascheln der Blätter klang friedlicher und das bedrückende Gewicht in der Luft hatte nachgelassen. Hank ging voraus, das Gewehr über die Schulter gelegt, während Ethan Mark stützte, der schwach, aber am Leben war. Sam trug eine der Taschen, Brooke hielt die Taschenlampe. Niemand sprach. Die Dunkelheit war dicht, aber nicht mehr feindlich. Nach etwa 2 Kilometern gelangten sie zu einer Lichtung, die Ethan zunächst nicht erkannte. Erst als er die verkohlten Reste des alten Feuers sah, begriff er, sie waren zurück. Doch etwas war anders. Die Zelte, die Bäume, selbst die Erde wirkten verändert. Frischer, lebendiger. »Das ist unmöglich«, flüsterte Brooke. »Der Platz sieht neu aus.« Hank kniete nieder und berührte den Boden. Kein Blut, keine Spuren, nicht einmal Abdrücke, als wäre nie jemand hier gewesen. Ethan blickte in den Himmel. Zwischen den Wolken erschien ein schmaler Streifen Dämmerung. Der Morgen nahte. Vielleicht war es genau das, was geschehen musste, sagte er. Annie und ihr Vater, sie waren gefangen. Und jetzt nicht mehr. Sam stand etwas abseits, ihr Blick auf den Wald gerichtet. Ich kann sie hören, flüsterte sie. Nicht laut, aber wie ein Lied. Sie klingt friedlich. Dann lass sie singen, sagte Hank und machte sich daran, den restlichen Weg zu suchen. Sie folgten einem schmalen Pfad, der sich in Richtung der Berge wand. Nach wenigen hundert Metern öffnete sich das Gelände und plötzlich lag der Sheltowee Trace Trail wieder vor ihnen. Jener Weg, den sie Tage zuvor verloren hatten. Der Nebel verzog sich und zwischen den Stämmen blitzte das Wasser eines kleinen Flusses auf. Brooke hielt inne. Das ist der Weg. Ethan, wir sind draußen. Ethan sah sich um, unfähig es zu glauben. Der Wald hat uns gehen lassen. Hank lächelte schwach. Dann sollten wir ihm nicht die Meinung ändern lassen. Sie setzten ihren Weg fort. Die Sonne brach langsam durch das Blätterdach, färbte den Wald in ein mattes Gold. Das Summen von Insekten und das Zwitschern der Vögel kehrten zurück, leise erst, dann stärker, bis der Wald wieder lebte. Nach etwa 2 Stunden erreichten sie den Punkt, an dem Ethans Jeep stand. Das Fahrzeug war mit feuchtem Laub bedeckt, doch unversehrt. Ethan lehnte sich gegen die Motorhaube und schloss die Augen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich dieses Auto einmal so lieben könnte, sagte er und versuchte zu lächeln. Brooke sah ihn an, die Müdigkeit tief in den Zügen. Was passiert jetzt? Wir fahren zur Ranger-Station, antwortete Ethan. Wir erzählen, was passiert ist, oder das, was man glauben wird. Und der Rest? Fragte sie. Der bleibt hier, sagte Hank leise. Im Wald. Sie halfen Mark auf den Rücksitz. Sam setzte sich daneben. Ethan startete den Motor. Der Jeep sprang an, als wäre nichts geschehen. Die Räder rollten über den Kies und langsam verschwand der Wald hinter ihnen. Doch kurz bevor sie die letzte Biegung erreichten, bat Sam: Halt an! Ethan bremste. Sie stieg aus, ging ein paar Schritte zum Waldrand und sah hinauf zu den Baumwipfeln. Danke, sagte sie leise in den Wind. Der Wald antwortete mit einem kaum hörbaren Säuseln, als würde er ihren Abschied verstehen. Sie fuhren weiter, bis die Schotterstraße in den Asphalt überging. Die Sonne stand nun hoch und der Himmel war klar. Ethan spürte, wie die Anspannung von ihm abfiel, Schicht um Schicht. Doch tief in ihm blieb ein Rest Unruhe, das Gefühl, dass der Wald sie nie ganz losgelassen hatte. Später in der Ranger-Station erzählten sie, was sie konnten, von Roberts Verschwinden, von der zerstörten Hütte, von seltsamen Geräuschen und Spuren. Kein Wort über die Wahltage, kein Wort über Annie. Der diensthabende Ranger nickte nur, schrieb alles auf und versprach, eine Suchmannschaft zu schicken. Als sie wieder hinausgingen, schien die Sonne warm auf ihre Gesichter. Brooke atmete tief ein. Ich will nie wieder in einen Wald gehen, sagte sie. Ich schon, murmelte Ethan. Aber nie wieder in diesen. Hank sah ihn an. Glaubst du, sie sind wirklich fort? Ethan blickte zu den fernen Hügeln, wo der Wald im Dunst verschwand. Ich glaube, sie sind endlich zu Hause. Sie fuhren weiter, den Blick nach vorn gerichtet. Doch als der Wagen die Kurve passierte, glitt Ethans Blick in den Rückspiegel. Für einen kurzen Moment meinte er, etwas am Waldrand zu sehen, eine Gestalt, halb Mensch, halb Tier, die still im Licht stand. Ihr Fell schimmerte braun, ihre Augen blau wie der Himmel über den Bergen. Dann war sie verschwunden. Ethan lächelte leise. Leb wohl, Annie. Der Wind trug den Namen davon, hinaus über die Täler bis in die stillen Bäume von Dog Slaughter Falls, wo die Schatten endlich zur Ruhe kamen.